Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, den dritten Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn wir uns unsere kleine Schar hier anschauen, dann könnten wir sicherlich meinen, was ist das doch für ein schwaches Bild. Nun sind wir ja lediglich ein kleiner Teil der Gesamtgemeinde Jesu in Wuppertal. Es gibt in unserer Stadt andere Gemeinden, die ein eindrucksvolleres Bild abgeben. Und doch auch insgesamt würde man gemessen an den Maßstäben der Welt nicht unbedingt auf den Gedanken kommen, dass Sonntag für Sonntag unter denen, die sich in der Gemeinde Jesu versammeln, das größte und bedeutendste Ereignis stattfindet. So oder ähnlich haben vielleicht auch die Christen damals gedacht in Kleinasien, besonders vielleicht die jungen Christen, die sich in Ephesus, Laodicea und Kolosse versammelten, um Gottes Wort zu hören und Gott für das große Geschenk der Errettung in Jesus Christus zu danken und ihn anzubeten. Es mag der Gedanke aufgekommen sein, gehen wir nicht vielmehr an den entscheidenden Dingen in unserer Zeit, an den großen Ereignissen und an den großen Strömungen unserer Zeit vorbei, an den großen Strömungen, die sich in Rom ihr Stelldichein geben und das Gepräge unserer Welt auch in Kleinasien bestimmen. Was bedeuten da schon ein paar Gläubige, die sich in Ephesus im Namen Jesu versammeln? Was bedeutet schon Gemeinde Jesu in Wuppertal oder auch woanders in unserem Land? In einer Zeit, in der man große globale, politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziele verfolgt, denen die Gemeinde mit ihrer anstößigen Botschaft vom Kreuz und ihren antiquierten Wertvorstellungen höchstens im Wege steht. Das, was wir in unserer Zeit verkündigen, ist ja nun wahrhaftig nicht etwas, wonach den Leuten die Ohren jücken. Im Gegenteil. Es ist aber zu allen Zeiten so gewesen. Das war auch zur Zeit eines Gottfried Daniel Krummachers, so ein wirklich hochbegnadeter Pastor und Erweckungsprediger. Seine Predigten wurden von Engels als saures Tonnengemüse bezeichnet. Also es war nicht nach seinem Geschmack und das Evangelium ist niemals nach dem Geschmack des Zeitgeistes. Also wenn uns die Welt zujubeln würde, dann würde etwas mit unserer Botschaft nicht stimmen. Und das gilt übrigens auch für das Gros inzwischen der Gemeinde Jesu. Auch da hat man sich dem Geschmack des Zeitgeistes inzwischen angepasst, möchte viel lieber etwas Lockeres hören, etwas Angenehmeres, etwas, wie man meint, Zeitgemäßeres, aber das Evangelium ist zeitlos wichtig und zeitlos von Bedeutung für alle, die es hören und hören wollen. Und vielleicht konnte die Gemeinde Jesu in der damaligen Zeit im Altertum durch derartige Überlegungen entmutigt werden. Zumal einer ihrer führenden Leute, nämlich der Apostel Paulus, zurzeit keine ehrenhafte Audienz beim Kaiser hatte, sondern im Gefängnis saß. Wie leicht konnte da das Lob Gottes in ihren Herzen und ihn auf ihren Lippen verstummen. Und da muss dieser Brief des Apostels Paulus, der ja nicht nur in Ephesus gelesen wurde, er war ein Rundbrief, der auch in den anderen kleinen asiatischen Gemeinden gelesen wurde, für die Gemeinden dort eine große Stärkung Paulus schreibt diesen Brief ja nicht als Privatperson, sondern er schreibt ihn als Apostel Jesu Christi, das heißt in göttlicher Autorität. Es handelt sich hier um Gottes Wort an die Gemeinden. Und so beginnt dieser Brief auch mit den Worten: Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, das sind die Gläubigen dort, sie werden hier als Heilige bezeichnet, also als solche, die durch Jesus Christus geheiligt waren, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus also, ein Apostel Christi Jesu. Er schreibt diesen Brief unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und somit vernahmen die Gläubigen in den kleinasiatischen Gemeinden damals durch diesen Brief Gottes Wort. Nachdem er ihnen den Frieden Gottes zugesprochen hat, der an sich schon köstlicher ist als alles andere, was diese Welt uns zu bieten hat, ergießt sich das Herz des Apostels Paulus unter dem Einfluss des Heiligen Geistes direkt am Anfang ganz ungezwungen in einen herrlichen Lobpreis Gottes aufgrund der einzigartigen Stellung der Gemeinde Jesu. Darum geht es hier in diesem Vers, in Sonderheit. Auch in den Versen danach, da geht der Apostel Paulus dann in die Einzelheiten hinein. Es geht um die Stellung der Gemeinde Jesu, die sie hat in der Himmelswelt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem, mit jedem geistlichen Segen im Himmel, in der Himmelswelt, durch Christus oder in Christus. Der Blick des Apostels geht also über die sichtbare Welt, die sichtbare Wirklichkeit der Gemeinde Jesu hinaus auf ihre Stellung, die sie hat in der unsichtbaren Himmelswelt. Es geht also hier nicht um das, was die Gemeinde Jesu in der sichtbaren Welt darstellt, sondern es geht um ihre Stellung in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt. Und hier gibt es für Paulus keinen Grund zum Klagen. Es gibt für ihn keine Ursache zu Ermahnungen oder Korrekturen, keinen Grund, die Gemeinde zur Buße aufzurufen. Hier ist alles schon Vollendung. Hier ist alles schon fertig. Er sieht also die Gemeinde als das an, was sie in den Augen Gottes ihrer Stellung nach bereits ist, nämlich als verherrlicht. Also er sieht sie hier nicht als eine Gemeinde, die noch verherrlicht wird in Zukunft. Wir werden noch verherrlicht, sondern er sieht die Stellung der Gemeinde Jesu an in der Himmelswelt als schon verherrlicht. Das heißt, er sieht sie mit den Augen Gottes hier, der Apostel Paulus. Das ist ihm geoffenbart durch den Heiligen Geist und muss auch uns durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Ich denke, es wird uns gleich noch deutlicher, der Unterschied zwischen der Stellung der Gemeinde Jesu in der Himmelswelt und ihrem jetzigen Zustand hier auf dieser Erde. Also was ihre Stellung betrifft, da gibt's nichts zu tadeln an der Gemeinde Jesu. Sie ist vollkommen in Christus Jesus. Und darum bezeichnet er die Gläubigen hier auch als Heilige. Sie werden nicht erst zu Heiligen, sondern sie sind Heilige, und zwar nicht durch das, was sie tun, nicht durch ihr Heiligungsleben, das sie führen, das ja auch eine wichtige Stelle in ihrem Glaubensleben einnimmt, sondern als solche, die durch Christus, durch sein Erlösungswerk bereits geheiligt sind, abgesondert für Gott und vollkommen gemacht in Christus Jesus, gereinigt durch das Blut Jesu, tadellos vor Gott, eingekleidet in das Kleid der Gerechtigkeit Gottes. Darum geht es dem Apostel Paulus hier am Anfang des Epheserbriefes. Er sieht sie also nicht in ihrer Schwachheit auf der Erde, mit allen ihren Kämpfen, mit dem Fallen und Aufstehen, mit ihren großen Mangelerscheinungen. Er sieht sie hier nicht so, wie der Apostel Johannes sie sieht, in der Offenbarung des Johannes, in den Sendschreiben, Da muss manches zurechtgerückt werden. Da muss der Apostel Johannes die Gemeinde zur Buße aufrufen. Und da muss er ihr die Zucht Gottes androhen. Da heißt es unter anderem an die Gemeinde zu Ephesus: Wenn du nicht Buße tust, dann werde ich den Leuchter von deiner Stätte stoßen. Das ist Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde. Denken wir nur an den Zustand der Gemeinde Jesu damals in Korinth. Was hatte der Apostel Paulus für eine Not mit dieser Gemeinde? Wir nehmen ja zurzeit in der Bibelstunde am Dienstagabend den 2. Korintherbrief durch. Was gab es da für Missstände in der Gemeinde Jesu? Schon im 1. Korintherbrief wird das deutlich. Und was haben wir alles gehört aus dem Jakobusbrief? Was musste der Jakobus unter der Leitung des Heiligen Geistes alles tadeln in den damaligen Versammlungen? Das ist Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde. So sieht der Apostel Paulus die Gemeinde Jesu hier im Epheserbrief am Anfang im 1. Kapitel nicht, sondern als schon vollendet, als schon verherrlicht. Hier hat er also eine perfekte Gemeinde vor Augen. Und zwar nicht nach seinem Wunsch. Wer von uns wünschte sich nicht eine perfekte Gemeinde, die ideale Gemeinde, ja? Manche sind immer noch auf der Suche danach, aber spätestens dann, wenn sie selbst dieser Gemeinde beitreten, ist sie nicht mehr ideal und ist sie nicht mehr perfekt. Ja? Es gibt keine perfekte Gemeinde, keine ideale Gemeinde hier auf dieser Erde, ihrem Zustand nach. Es gibt überall Probleme, Schwierigkeiten. Es ist wohl wichtig, dass wir unterscheiden im Blick auf das, was verkündigt wird, was Lehre ist in der Gemeinde. Ansonsten menschlich gesehen, im Umgang miteinander, im sogenannten Heiligungsleben gibt es große, große Mangelerscheinungen in jeder Gemeinde. Darüber dürfen wir uns nicht hinwegtäuschen. Ob das nun hier ist oder woanders, spielt gar keine Rolle. Und deshalb lege ich persönlich immer wieder viel Wert darauf, wenn Menschen hier hinkommen in die Gemeinde und waren vorher in einer anderen Gemeinde, dass sie nicht aus persönlichen Gründen die Gemeinde wechseln. Nicht, weil sie mit irgendwelchen Geschwistern und Freunden irgendwelche Probleme hatten. Sondern wenn man eine Gemeinde wechselt, dann, weil man die Lehre nicht mehr akzeptieren kann, die verkündigt wird. Aber nicht aus persönlichen Gründen, weil man mit dem einen oder anderen Glaubensbruder oder mit der einen oder anderen Glaubensschwester nicht mehr klarkommt. Es gibt also überall Probleme. Man nimmt sich selbst mit in eine neue Gemeinde. Es gibt überall Probleme und Schwierigkeiten. Und davon spricht die Bibel immer wieder auch in den Briefen der Apostel. Aber hier hat der Apostel Paulus eine perfekte Gemeinde vor Augen. Und ich sage noch einmal, das ist nicht ein Wunschbild, sondern das ist die Realität, die Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde, sondern in der Himmelswelt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er sieht die Gemeinde schon als vollendet an in der Himmelswelt, um es noch einmal zu sagen. Es ist also eine tadellose Gemeinde, die er hier sieht mit den Augen Gottes, die in ihrer Schönheit Gott voll und ganz verherrlicht. Und in diese Stellung ist die Gemeinde nicht durch eigenes Bemühen hineingekommen, nicht durch eigene Anstrengung, nicht dadurch, dass sie sich befleißigt, einen guten Heiligungsweg zu gehen in der Nachfolge Jesu, also Gott wohlgefällig zu leben. Sondern in diese Stellung ist die Gemeinde Jesu hineingekommen, ausschließlich aufgrund dessen, was Gott in Christus getan hat. Da sind wir mit unseren Bemühungen und Anstrengungen ganz außen vor. Sondern hier haben wir es zu tun mit einer Gemeinde aufgrund des Werkes Gottes in Christus. Und dieses Werk Gottes in Christus war vollkommen. Und in dieses Werk sieht der Apostel Paulus hier, sind ihm die geistlichen Augen dafür geöffnet, die Gemeinde Jesu eingekleidet. Nun, warum ist das so wichtig für uns, dass wir dieses bedenken? Ich meine, in einer Zeit, wo vieles drüber und drunter geht, wo es so viele Nöte gibt in der Gemeinde Jesu, so viele unliebsame und manchmal auch sogar bösartige Auseinandersetzungen, ist es von großer Bedeutung, dass jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu diese Sicht der Gemeinde Jesu in der Vollendung nicht verliert. Diese Sicht bedeutet für uns alle, die wir unter den gegenwärtigen Zuständen in der Gemeinde Jesu leiden, einen starken Trost. Das bedeutet nicht, dass wir uns genüsslich zurücklehnen und denken dürften, was soll's? Es ist doch alles in schönster Ordnung. Warum sollen wir unsere Zeit damit verschwenden, um uns mit den Missständen in der Gemeinde Jesu zu befassen, wie Jakobus das beispielsweise tut in seinem Brief? Warum sollen wir uns darüber so viele Gedanken machen? Das ist nicht gerade erquicklich. Im Gegenteil, es kann uns nur noch runterziehen. Darauf schauen wir nicht. Vielmehr ist die Gemeinde ja ein für allemal gerecht und heilig in Christus. So nicht. So dürfen wir dieses Wort nicht missverstehen. Aber mittendrin, ihr Lieben, mittendrin in aller Schwachheit, mittendrin in aller Unvollkommenheit hier auf dieser Erde, mittendrin in allem Kampf gegen die Sünde, mit allem Versagen, das damit verbunden ist, dürfen wir uns der herrlichen Tatsache trösten, dass die Gemeinde Jesu ihrer Stellung nach Gott angenehm und lieblich ist. Sie ist und bleibt in Christus Jesus herrlich gemacht. Und das ist es doch auch, womit wir uns persönlich immer wieder trösten im Blick auf die Glaubensgerechtigkeit, von der wir ja oft genug schon gehört haben und immer wieder hören. Wenn wir versagen in der praktischen Nachfolge Jesu, wenn wir ungehorsam waren, wenn wir den Heiligen Geist betrübt haben, wenn wir Dinge gedacht oder getan haben, die vor Gott nicht recht waren, und wir beugen uns darunter, dann ist das doch unser einziger Trost, den wir haben, dass wir dennoch vor Gott gerecht sind und heilig sind durch das, was Jesus für uns getan hat. Das ist die Stellung, die wir haben als einzelne Gläubige in der Gemeinde Jesu vor Gott. Das ist doch immer wieder unser Trost. Auf diesem Boden der Gnade Gottes in Christus ziehen wir uns doch immer wieder zurück, auch da, wo wir erkennen, wie mangelhaft unser Glaubensleben ist in der Praxis. Wie oft wir da versagen. Und so ist es auch im Blick auf die Gemeinde Jesu insgesamt. Gemeinde Jesu auf dieser Erde, da könnten wir traurig werden. Gemeinde Jesu in ihrer Stellung in der Himmelswelt, da können wir nur frohlocken. Da ist alles in Ordnung. Da gibt es nichts, um es noch einmal zu sagen und dick zu unterstreichen, da gibt es nichts, aber auch gar nichts Tadelnswertes. Da ist alles schon in Ordnung gebracht für alle Zeit und Ewigkeit. Wir sind ein für allemal als Gemeinde Jesu in Christus herrlich gemacht. Mitten in allen Anfechtungen und Schwachheiten dürfen wir das wissen und uns immer wieder auf diesen Boden zurückziehen. Gerade dann, wenn wir so gefangen genommen werden von dem, was wir vor Augen haben, was uns Not bereitet, auch gerade immer wieder im Umgang miteinander, aber auch im Blick auf die Zerrissenheit der Gemeinde Jesu in unserer Zeit, im Blick auf den Einfluss der Irrlehren und so weiter und so fort. Da ist uns das ein gewaltiger Trost zu wissen. Die Gemeinde Jesu ist von Gott her gesehen schon verherrlicht. Sie ist herrlich in den Augen Gottes, in Christus Jesus. Und wenn der Heilige Geist uns diese unsere Stellung, die Stellung der Gemeinde Jesu in Christus offenbart, dann kommt es, so wie hier beim Apostel Paulus, zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes. Das müssen wir uns einmal grundsätzlich merken. Lobpreis und Anbetung Gottes ist immer eine Folge der Offenbarung Gottes durch sein Wort. Wenn Gott sich uns offenbart in seinem Wort, dann kommt es bei uns zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes. Das ist also nicht eine Sache des Gefühls, dass man sich da in irgendetwas hineinsteigern muss und untermalt von einer entsprechenden Musik, sondern das ist eine Sache der Offenbarung Gottes hier in seinem Wort. Wenn ich erkenne, wer der Herr Jesus ist, wenn ich erkenne, was ich in ihm habe, wenn ich die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu in Christus sehe, dann kommt es bei mir zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes. Herr, wie groß und herrlich bist du und wie groß und herrlich hast du deine Gemeinde gemacht in deinem lieben Sohn. Das gilt also grundsätzlich für unsere Anbetung und für den Lobpreis Gottes. Es handelt sich immer um eine Folge der Offenbarung Gottes in seinem Wort, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und wir sehen das hier, wie groß und herrlich Gott seine Gemeinde gemacht hat. Das Lob Gottes ist eine ganz natürliche Antwort auf Gottes Segen. Es handelt sich hier um einen Kreislauf. Gott hat seine Gemeinde mit Herrlichkeitstaten beglückt und Lob und Anbetung von Seiten der Gemeinde fließen zu ihm zurück. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen den Segnungen Gottes und dem Lobpreis der Gemeinde. Und das wird hier deutlich in diesem Vers durch ein Wortspiel, das Paulus gebraucht. Wir könnten hier auch wörtlich wiedergeben oder übersetzen mit: Gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gesegnet sei Gott. Das Wort segnen hat etwas damit zu tun, dass jemand groß gemacht wird. Wenn wir jemanden segnen, dann wird er dadurch groß gemacht. Wir denken beispielsweise an einen Abraham, der den Segen Gottes empfing: Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Gott wollte Abraham groß machen. Oder denken wir an das Ende des Buches Hiob, wo es heißt, dass Gott Hiob mehr segnete als jemals zuvor. Er machte ihn groß, er machte ihn herrlich. Segnen heißt groß machen. Und wenn Gemeinde Jesu groß gemacht worden ist von Gott, dann macht sie als Antwort darauf Gott groß, indem sie seine großen Taten rühmt und preist und lobt. Das ist hiermit gemeint. Es handelt sich also um einen wunderbaren Kreislauf. Gott macht Gemeinde Jesu groß in Christus Jesus und die Gemeinde Jesu macht Gott groß. Nicht, dass sie seiner Größe und Herrlichkeit etwas hinzufügt, aber sie bezeugt seine Herrlichkeit und seine Größe, indem sie ihn ehrt und preist. Wir fragen uns jetzt einmal, womit ist denn die Gemeinde Jesu gesegnet? Zunächst nicht mit irdischen Gütern und weltlicher Macht und dementsprechendem Einfluss in dieser Welt. Das müssen wir zunächst einmal festhalten. Ich erinnere noch einmal an die Gemeinde zu Korinth. Wir haben dieses Wort schon oft zitiert, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, daran zu erinnern, weil wir ja in einer Zeit leben, in der wir auch an die Gemeinde Jesu immer wieder zeitgenössische Maßstäbe anlegen. Wir möchten gerne, dass die Gemeinde attraktiv ist, nach außen etwas darstellt, einflussreich ist in dieser Welt. Wir haben doch auch was zu bieten, nach diesem Motto, ja? Wir haben doch auch jemanden in einer hohen Position, der gläubig ist. Und dann ist Gemeinde Jesu in der großen Gefahr, darauf stolz zu werden, sich darauf etwas einzubilden. Deshalb lädt man dann gerne zu sogenannten Evangelisationen Prominente ein, die dann Zeugnis geben von ihrem Glauben. Ja, irgendwie einen bekannten Sportler oder einen berühmten Sänger oder wen auch immer, um deutlich zu machen, um der Welt deutlich zu machen, wir haben auch was zu bieten. Wir haben auch solche Leute in unseren Reihen. Das ist eine große Gefahr, der die Gemeinde Jesu in unserer Zeit zum Teil schon erlegen ist. Das war früher ganz anders. Gemeinde Jesu irgendwo im Hinterhof, abseits vom öffentlichen Geschehen, verachtet. Wenn man dorthin ging mit der Bibel oder mit dem Gesangbuch unterm Arm, dann war das schon ein gewisses Spießrutenlaufen. Aber da stand es geistlich um die Gemeinde Jesu viel, viel besser als in unserer Zeit, wo sie inzwischen eine Anerkennung genießt von Seiten der Welt hier und da oder wo man um die Gunst der Welt buhlt. Und darum ist es wichtig, dass wir hin und wieder auf ein solches Wort hinweisen, aus dem 1. Korintherbrief. Hier macht der Apostel Paulus deutlich, dass die äußere Gestalt der Gemeinde Jesu dem Wort vom Kreuz entspricht. Er schreibt in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Schaut euch um in euren eigenen Reihen. Was haben wir denn zu bieten als Gemeinde Jesu? Was haben wir denn zu bieten? Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Doktoren, Professoren, Intellektuelle. Nicht viele in der Gemeinde Jesu. Nicht viele unter euch, sagt er. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige. Das heißt, einflussreiche Leute, Politiker und dergleichen, nicht viele davon, nicht viele Angesehene, nicht viele Reiche, ein paar vielleicht, aber nicht viele sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Warum? Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das heißt, das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde Jesu war nicht gerade attraktiv. Im Gegenteil. Es entsprach der Kreuzesbotschaft, der verachteten Kreuzesbotschaft. Auch das Auftreten eines Apostels Paulus entsprach der verachteten Kreuzesbotschaft. Den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Und wir fragen uns, womit ist die Gemeinde Jesu denn dann gesegnet? Sie soll wohl ihr materielles Auskommen haben. Aber das Entscheidende für sie, und das wird hier deutlich in diesem Vers, das Entscheidende für die Gemeinde Jesu sind die himmlischen Güter. Die Güter im Himmel, in der Himmelswelt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Die Segnungen für die Gemeinde Jesu sind also in erster Linie geistlicher Art. Und deshalb kann man im Allgemeinen nichts damit anfangen. Der Mensch außerhalb der Gemeinde Jesu überhaupt nicht. Der kann nur etwas anfangen mit dem, was er vor Augen hat, was er anfassen kann, was er mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Für das andere hat er überhaupt keine Antenne, gar kein Empfinden. Es fehlt ihm ja der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist kann man die Reichtümer, die geistlichen Reichtümer, mit denen Gott seine Gemeinde in Christus beschenkt hat, nicht erkennen. Man nimmt sie nicht wahr. Ja, man verachtet sie sogar. Man zieht die kleinsten irdischen Dinge den größten geistlichen Reichtümern vor. Es handelt sich um Güter, die nicht zu dieser Welt gehören und die von daher eben auch nicht sichtbar und mit den Händen greifbar sind, sondern sie gehören eben zur Himmelswelt. Und das bedeutet nicht, dass sie deshalb weniger wirklich sind. Das dürfen wir nicht miteinander verwechseln. Für uns, für den natürlichen Menschen, ist zunächst einmal das real, das wirklich, was wir mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. Das ist wirklich. Wir sehen uns, wir hören uns. Das heißt, im Moment hört ihr nur einen Und wir sehen hier die Gegenstände im Raum. Wir nehmen das wahr mit unseren Augen. Wir nehmen es wahr mit unseren Ohren. Wir können es anfassen. Ja, das ist für uns wirklich. Das ist Wirklichkeit. Alles, was unsichtbar ist, das ist so unwirklich für uns. Aber für den geistlichen Menschen, für den, der wiedergeboren ist, der von Neuem geboren ist, der den Heiligen Geist hat, sind die himmlischen Dinge Wirklichkeit, Realität. Nicht Wunschbild oder dergleichen, sondern Realität. Und Jesu Gemeinde ergreift diese himmlischen Güter und im Glauben und genießt sie jetzt schon durch den Glauben. Es handelt sich also nicht um irdische Güter zunächst einmal, damit beschenkt Gott uns noch zusätzlich, möchte man sagen, aber das ist nicht das Entscheidende, ihr Lieben, das müssen wir uns immer wieder sagen lassen, die irdischen Güter sind nicht das Entscheidende. Hängst du dein Herz an die irdischen Güter, bist du schlecht beraten, in jedem Fall. Sie können dir von heute auf morgen genommen werden, da hast du gar nichts mehr. Ich werde noch einmal erinnert an diesen Mann, der damals eine Gemeinde besuchte, in der ich tätig war, der zweimal sein gesamtes Vermögen durch Inflation verloren hatte. Hatte viel angespart, hat alles verloren, aber hat nichts daraus gelernt, nichts. Ja. Er sparte und sparte weiter, lebte total in Armut und musste das, was er dann angespart hatte, auch noch loslassen, nämlich als ans Sterben ging. Das Totenhemd hat keine Taschen. Das Totenhemd hat keine Taschen. Also, wir brauchen geöffnete Augen für das, was bleibt, was ewigen Wert hat. Und das sind die geistlichen, himmlischen Güter, von denen hier der Apostel Paulus spricht. Und wenn du da keinen Geschmack daran hast, dann bist du entweder noch nicht von Neuem geboren, hast den Heiligen Geist nicht, der dir die Augen dafür, die Augen des Herzens dafür geöffnet hat, oder aber dein Glaubensleben ist sehr, sehr krank. Wer eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus pflegt, der schätzt diese Güter über alles. Diese Segnungen sind allumfassend, so sagt der Apostel Paulus hier. Wir sind gesegnet in der Himmelswelt mit jedem geistlichen Segen in Christus. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat einen unaussprechlichen Reichtum. Sie ist über die Maßen reich gesegnet. Und Paulus listet einige von diesen Segnungen dann in den Versen 4 folgende auf. Ich habe eine Bitte an euch. Lest euch diese Verse zu Hause doch einmal durch. Die Verse 4 bis 14. Könnt natürlich auch gerne weiterlesen, da habe ich nichts dagegen. Aber lest euch doch bitte diese Verse einmal durch zu Hause, in aller Ruhe, in aller Stille. Dann habt ihr einen Eindruck von der Fülle der Segnungen Gottes in Christus Jesus in der Himmelswelt. Das sind nur einige der Segnungen, die Paulus hier aufzählt. Er wählt vor Grundlegung der Welt. In ihm haben wir Vergebung unserer Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir sind dazu vorherbestimmt, Gottes Kinder zu sein. Eine ganz wunderbare Sache. Ja, lest euch das doch zu Hause bitte einmal durch. Und dann werdet ihr die Feststellung machen, die Beobachtung machen, dass hier eine Ausdrucksweise immer wieder vorkommt. Nämlich, dass es hier immer wieder heißt, in ihm oder durch ihn. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Könnt es mal zu Hause zählen, wie oft das hier vorkommt. Es heißt ja schon im dritten Vers, im Himmel durch Christus oder in Christus, dann in ihm hat er uns erwählt, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt und so weiter. In ihm, Vers 7, haben wir die Erlösung. Also immer wieder heißt es in ihm, in Christus, durch ihn. Und das hat natürlich eine herausragende Bedeutung. Die Frage, die wir zunächst einmal stellen wollen, lautet, wie können denn Menschen wie wir, die wir vom Sündenfall gekennzeichnet sind, die wir von Natur aus durch und durch verkehrt sind in unserem Denken über Gott, wie können wir, die wir die Gebote Gottes massenhaft übertreten haben, wie können wir irgendeinen Segen Gottes für uns erlangen? Wie kann die Gemeinde Jesu so reich beschenkt werden mit diesen himmlischen Gütern in Christus? Wie ist das überhaupt möglich? Eine so von der Sünde gezeichnete Schar von Menschen. Was sie verdient hätte, wäre der Fluch Gottes. Das ist das Gegenteil vom Segen. Segen hat es auch immer zu tun mit Leben und mit Frucht. Der Fluch hat es zu tun mit Tod, mit Verderben, mit Zerstörung. Was wir verdient haben, ist die ewige Verdammnis. Das ist es, was wir verdient haben. Den Fluch des Gesetzes Gottes. Denn die Schrift sagt, wer nur an einer Stelle das Gesetz Gottes übertreten hat, der ist des Todes schuldig. Der hat die ewige Verdammnis verdient. Wir sollten an dieser Stelle wirklich einmal wieder erkennen, wie heilig unser Gott ist. Eine einzige Übertretung des Gesetzes Gottes, der Gebote Gottes, trennt den Menschen von Gott für alle Ewigkeit. Ob ich das so empfinde oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Wort Gottes bezeugt es so. Und auch das muss zunächst einmal geglaubt werden. Ob ich es so empfinde oder nicht, es ist eine Tatsache, weil die Heilige Schrift, weil Gottes Wort es so sagt. Es ist die Heiligkeit Gottes, die uns mal wieder ganz neu groß werden muss. Und da fragen wir uns natürlich, wie können wir als Sünder auch nur einen einzigen Segen von Gott her erlangen? Wie ist das möglich, dass wir Gesegnete Gottes sind? Und es gibt nur die eine Antwort darauf: Der ganze Reichtum der Segnungen Gottes ist uns in Christus Jesus, im Sohn Gottes, zuteil geworden. Alles, was die Gemeinde Jesu ist und alles, was sie an Segnungen empfangen hat, das ist sie und hat sie empfangen in der Person und dem Heilswerk unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Gnade. Die Gnade beschenkt den Sünder. Trotz seiner Sündhaftigkeit gibt sie ihm alles, was er braucht. Das ganze Wohlgefallen Gottes, inklusive aller Segnungen, die Gott für seine Schar bereithält. Um Jesu willen. Also aus Gnaden heißt das. In Christus heißt immer aus Gnaden. Nicht aus Verdienst der Werke, sondern geschenkweise, umsonst. Aufgrund dessen, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Denn das ist das Haupthindernis. Unsere Sünde, das Haupthindernis musste erst beseitigt werden, damit uns dieser Segen zuteil werden konnte. Der Herr Jesus musste am Kreuz unsere Sünden tragen. Er musste den Fluch des Gesetzes auf sich nehmen, damit wir Gesegnete Gottes sein können. Alle Segnungen, die wir in ihm haben, haben wir also aufgrund seines stellvertretenden Opfertodes. Aus keinem anderen Grund, es gibt keinen Grund. Weil ich kann in mein eigenes Herz hineinschauen, da finde ich keinen Grund dafür, dass ich zu denen gehören darf, die Gott segnet, die unter dem Segen Gottes leben dürfen, zur Gemeinde Jesu gehören dürfen. Es gibt keinen Grund in uns selbst. Der einzige Grund liegt in der Person unseres Herrn Jesus Christus, in der Person des Sohnes Gottes. Darum nennt die Bibel das Evangelium vom Sohn. Er steht im Zentrum. Aufgrund dessen, was Gott in Christus getan hat, sind wir reich beschenkt als Gemeinde Jesu. Ihm haben wir alles zu verdanken, was wir haben. In ihm und durch ihn hat die Gemeinde Jesu Teil an jedem Segen Gottes, weil in Christus jeder Segen Gottes enthalten ist. Da gibt es keine Ausnahme. Es gibt keinen Segen, den die Gemeinde Jesu besitzt, losgelöst von der Person unseres Herrn Jesus Christus. Jeder Segen ist aufs Engste verbunden mit unserem Herrn selbst. Wer ihn hat, wer Jesus hat, der hat den vollen Segen Gottes. Die Frage ist, hast du Jesus? Hast du ihn wirklich? Ist er dein Heiland? Ist er dein Erlöser? Ist er dein Herr? Kannst du es wirklich sagen, dass du ihn im Glauben erfasst hast. Dann gehörst du zur Gemeinde Jesu und gehörst zu dieser gesegneten Schar Gottes. Lebst unter dem Segen Gottes. Hast Anteil an jedem Segen, den Gott in Christus für dich bereithält. Wer ihn hat, hat also alles. Und somit ist die Gemeinde gesegnet mit himmlischen Gütern in Christus Jesus, weil sie nach dem Willen Gottes eins ist mit dem Sohn Gottes. Sie ist in Christus. Und noch eins dazu, ihr Lieben. Der Zugang zu der Fülle des Segens ist uns ebenfalls durch Christus geschenkt. Wir lesen das im Römerbrief. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Kapitel 5, Vers 1. Da schreibt der Apostel Paulus: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben auch durch ihn den Zugang zu diesen Segnungen. Zu ihm selbst ist er selbst der Zugang. Wir haben also alles in ihm, in Christus Jesus. Wir waren ja nicht in der Lage, den Himmel zu erreichen. Und da musste der Himmel zu uns kommen, um uns die Segnungen Gottes greifbar nahe zu bringen. Nicht wahr? Es ist doch so, was nutzen uns die schönsten Segnungen, wenn wir nicht drankommen? Und wenn ein Kind nicht in der Lage ist, ein Spielzeug vom Regal zu holen, dann müssen wir es herunterholen und dem Kind in die Hand geben. Oder wir nehmen das Kind auf den Arm, sodass das Begehrte in Reichweite ist. Und genau das hat Gott durch Christus getan. Er hat sich zu uns herabgeneigt und hat uns geistlich, das muss geistlich verstanden werden, hat uns geistlich bereits mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Epheserbrief Kapitel 2, könnt ihr da nachlesen. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, mit ihm schon in die Himmelswelt versetzt. Das ist eine geistliche Wirklichkeit. Auch nicht etwas, was wir uns wünschen oder so vorstellen oder dergleichen, sondern eine geistliche Wirklichkeit, eine Tatsache. Gott hat sich also zu uns herabgeneigt in Christus. Das Wort für Huld bedeutet im Hebräischen, im Alten Testament, also im Hebräischen, hat die Bedeutung von herabneigen, sich herabneigen oder die Herabneigung. Ja, deine Herabneigung, Psalm 18, Vers 36, deine Herabneigung macht mich groß. Er hat sich also zu uns herabgeneigt und hat uns mit hinaufgenommen in die himmlischen Örter in Christus Jesus. Das ist Realität, geistliche Wirklichkeit. Aus den tiefsten Tiefen in die höchsten Höhen, durch das, was Christus getan hat. Und die größten Anstrengungen unsererseits hätten das niemals zustande gebracht. Das ist die herrliche Stellung der Gemeinde Jesu in Christus. Wir kommen zum Schluss. Paulus unterlässt es allerdings nicht, auch die subjektive Seite zu erwähnen, die uns in diese Stellung gebracht hat. Also einmal ganz allein das Verdienst Christi, das nennen wir objektives Heilsgeschehen, aber dann gibt es eben auch die andere Seite und das ist das subjektive Erfassen dieses Heilsgeschehens in Christus durch den Glauben. Der Glaube ist das Mittel, das diese objektive Heilswirklichkeit erfasst, auch gewirkt vom Heiligen Geist. Auch der Glaube ist ein Werk Gottes an unserer Seele. Aber es ist ein subjektives, ein persönliches Erfassen der objektiven Heilswirklichkeit, dessen, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Paulus erwähnt das hier in Vers 13, indem er schreibt: In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Als ihr gläubig wurdet. Ihr habt das Evangelium gehört, die frohe Botschaft vom Kreuz, dass ihr dort mit Gott versöhnt seid. Und dann habt ihr das im Glauben ergriffen. Ihr habt euch tief gebeugt und eure Sündhaftigkeit bereut vor Gott und euch vor Gott gedemütigt. Segen hat immer etwas zu tun mit Beugung. Ihr habt euch tief gedemütigt vor Gott. Ihr habt Buße getan und seid zum lebendigen Glauben an Christus gekommen. Und so seid ihr teilhaftig geworden all dieser himmlischen Güter in Christus Jesus. Ein selbstsicherer, von sich überzeugter Mensch, der niemals seine Sündhaftigkeit vor Gott bereut hat, gehört nicht zur Gemeinde Jesu. Er hat keinen Heilsglauben. Es gibt es nur, dieser Heilsglaube wirkt nur gewirkt in der Tiefe der Sündenerkenntnis. Es geht nicht anders. Also wenn heute Menschen aufgerufen werden, sich für Jesus zu entscheiden, obwohl da gar keine rechte Sündenerkenntnis im Herzen ist, sie haben sich vor Gott niemals recht als verlorene Sünder erkannt. Sie haben sich niemals gedemütigt vor Gott und gebeugt vor Gott. Da kann kein Glaube gewirkt werden durch den Heiligen Geist. Das gehört unbedingt zusammen. Ich kann auch den Menschen in der Welt nicht einfach Vergebung seiner Sünden zusprechen, wie das ja auch geschieht. Dir sind deine Sünden vergeben, obwohl der Mensch überhaupt nicht Buße getan hat. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt, ist auch nicht das, was Luther gelehrt hat. Luther macht das sehr, sehr deutlich. Vergebung der Sünden kann nur einem Menschen zugesprochen werden, der wirklich Buße getan hat über seine Sünden, der sich gebeugt hat, gedemütigt hat vor Gott und ihm bekannt hat, ich habe nichts anderes verdient als deinen Zorn. Nichts anderes. Dem wird Vergebung der Sünden zugesprochen im Blick auf das, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Der darf seines Heils gewiss sein. Der darf sich freuen über die Vergebung seiner Sünden. Und der hat Anteil an den Segnungen der Gemeinde Jesu. In einer Zeit des Abfalls, in der wir uns ja befinden, ist es wichtig, dass wir immer wieder diesen Blick bekommen für die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu in der Himmelswelt, für ihre Stellung in Christus. Die bange Frage, kommt die Gemeinde zum Ziel ewiger Herrlichkeit, wird hier mit einem klaren Ja beantwortet. Sie ist schon dort. Sie ist unterwegs und ist doch schon am Ziel, mit den Augen Gottes gesehen, von Gott her gesehen. Das klingt widersprüchlich, aber das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit. Sie betet um Sieg in all ihren Kämpfen gegen die Sünde. Und sie hat schon den Sieg von Christus her. Sie betet um den Segen Gottes. Und sie ist schon gesegnet, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. So wollen wir uns dadurch trösten lassen und stärken lassen, bei aller Unvollkommenheit der Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde, dass wir doch schon von Gott her gesehen vollendet sind. Schon alles ist klar. Gott führt uns zwar noch durch diese Zeit hindurch, aber das ist das Bild, das wir haben dürfen, wenn der Heilige Geist uns die Augen des Herzens dafür öffnet. Und dann kommt es eben auch zu dem, was ich vorhin erwähnt habe, zu einem wunderbaren Lobpreis Gottes immer wieder in unserem Herzen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen.